Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 1 bis 4 der Sure 94 in Schirr. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine huld. Haben wir nicht deine Brust erschlossen und dir abgenommen deine Last, unter der sich dein Rücken bog? Und haben wir nicht deinen Ruf weithin ertönen lassen?
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Feldzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Meine Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 9. Juli 2021, gleich dem 18. Tier 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Mit uns durch Iran. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe gesunde Familien. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Zarif, Iran ist bereit für Fortsetzung innerafghanischer Gespräche. Iran. Verweigerung des Zugangs für IAEA-Inspekteure kann es Riad ermöglichen, nukleare Aktivitäten zu verbergen. Russland. Noch kein neuer Termin für JCPOA-Gespräche. Iran braucht mehr Zeit. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Zarif. Iran ist bereit für Fortsetzung innerafghanischer Gespräche. Der Außenminister der Islamischen Republik Iran betonte, dass Iran bereit sei für die Fortsetzung der innerafghanischen Gespräche. Laut ISNA dankte der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif in seiner Rede am Donnerstag bei der Abschlusssitzung der innerafghanischen Gespräche in Teheran beiden Delegationen dafür, dass sie Frieden und Wohlstand für das afghanische Volk vorziehen und hob hervor, Mut im Frieden ist wichtiger als Mut im Krieg. Zarif fügte hinzu, für den Frieden muss man Selbstaufopferung und Vergebung praktizieren und die maximalen Forderungen hinten anstellen und auf die Forderungen der anderen Seite achten, insbesondere in diesen Gesprächen, in denen es keine andere Seite gibt und beide Seiten Brüder sind und Frieden sowie Ruhe für das afghanische Volk suchen. Eine Nation, die seit 40 Jahren leidet, hat das Recht, sich dem Krieg zu widersetzen. Nutzen Sie nun diese Gelegenheit, um den Krieg in Afghanistan so schnell wie möglich zu beenden und den Menschen Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten, sagte Zarif. Der iranische Außenminister betonte, gerichtet an die Konferenzteilnehmer, die Islamische Republik Iran ist jederzeit bereit, die Fortsetzung ihrer Gespräche in jeder gewünschten Weise zu erleichtern. Am Mittwoch und Donnerstag fand in Teheran die erste Runde innerafghanische Gespräche statt. Die Konferenz endete mit einer Rede des iranischen Außenministers und der Leiter der afghanischen Delegationen sowie einer Abschlusserklärung. In der Erklärung heißt es, die Delegationen würdigen die Bemühungen und das Wohlwollen der Islamischen Republik Iran bei der Sicherung des Friedens in Afghanistan und die gewährte Gastfreundschaft. Beide Seiten sind sich einig über die Gefahren einer Fortsetzung des Krieges und die Schäden für die Gesundheit Afghanistans. Krieg ist nicht die Lösung des afghanischen Problems und alle Anstrengungen sollten unternommen werden, um eine politische und friedliche Lösung zu erreichen. Iran. Verweigerung des Zugangs für IAEA-Inspekteure kann es Riad ermöglichen, nukleare Aktivitäten zu verbergen. der Botschafter und ständige Vertreter der Islamischen Republik Iran bei den internationalen Organisationen in Wien, schrieb auf seiner Twitter-Seite: Die internationale Atomenergiebehörde hat nicht die mindeste Befugnis, Saudi-Arabien zu überprüfen. Qasem Radi Bobadi schrieb laut der Nachrichtenagentur Fars News am Donnerstag in einem Tweet in Bezug auf die falschen Aussagen des saudischen Vertreters in Wien zu den jüngsten Fortschritten des iranischen Nuklearprogramms: Jede Fahrlässigkeit bei der Umsetzung der Sicherheitsvorkehrungen würde Saudi-Arabien ermöglichen, bestimmte nukleare Aktivitäten zu verbergen, indem es sie von IAEA-Inspektionen fernhält. Der Vertreter des saudischen Regimes bei der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA hat Iran beschuldigt, nach Atomwaffen zu streben und argumentierte, dass die Spannungen mit Teheran nicht mit der Behauptung vereinbar seien, das Atomprogramm des Landes sei friedlich. Diesbezüglich hieß es weiter: Die Bemühungen Irans, Uran auf 20% anzureichern, seien besorgniserregend. Reuters zitierte die Internationale Atomenergiebehörde IAEA mit den Worten: Iran habe der Behörde mitgeteilt, dass er beabsichtige, Uranmetall mit einer Reinheit von bis zu 20% zu produzieren, um den Teheraner Forschungsreaktor zu beschicken. Qasem Radi Bobadi sagte in diesem Zusammenhang, dass das Vorhaben Irans, eine Silika-Brennstoffplatte für den Einsatz im Teheran-Reaktor herzustellen, der IAEA mitgeteilt wurde und die operative Arbeit unverzüglich aufgenommen worden sei. Diese Maßnahme, die die Qualität und Quantität der radiopharmazeutischen Produktion deutlich verbessern wird, wird die Islamische Republik Iran zu einem der führenden Länder im Bereich der Nukleartechnologie machen, twitterte Radi Bobadi. Russland. Noch kein neuer Termin für JCPOA-Gespräche. Iran braucht mehr Zeit. Der russische Vertreter bei den in Wien ansässigen internationalen Organisationen sagte, der Termin für die 7. Gesprächsrunde der Atomverhandlungen zum JCPOA mit Iran sei noch nicht klar. Michail Ulyanov, der russische Botschafter und Vertreter bei den internationalen Organisationen in Wien, schrieb am Donnerstag auf Twitter, dass der Beginn der 7. Gesprächsrunde der Wiener JCPOA-Gespräche noch nicht feststehe, da Iran nach der Präsidentschaftswahl mehr Zeit für die Vorbereitungen brauche. Ulyanov fügte hinzu: Die heutige Ungewissheit dient den Interessen keines Landes und es ist umso besser, je früher die Verhandlungen wieder aufgenommen werden. Ulyanovs Twitter-Nachricht kam nach den 6 Gesprächsrunden zwischen Iran und den Vertragspartnern zur Wiederbelebung des JCPOA-Atomabkommens in Wien stattgefunden haben und es in den letzten Tagen viele Äußerungen über die Möglichkeit einer 7. Gesprächsrunde gegeben hat. Die Delegation der Islamischen Republik Iran unter der Leitung von Abbas Araghchi hat mehrfach während dieser 6 Gesprächsrunden hervorgehoben, dass Iran bereit ist, seine Ausgleichsmaßnahmen zu stoppen, falls die USA ihren Verpflichtungen nachkommen und die Sanktionen aufheben. Der einseitige Ausstieg der USA aus dem internationalen Atomabkommen im Mai 2018 hat den JCPOA in eine sehr schwierige Lage gebracht. Und die Islamische Republik Iran hat ihre nuklearen Verpflichtungen als Reaktion auf die Nichteinhaltung der Verpflichtungen der europäischen Vertragspartner reduziert. Irakischer Widerstand schwört, Kampf fortzusetzen, bis alle US-Besatzer abziehen. Ein hochrangiger Kommandeur der irakischen Antiterrorbrigaden, Kataib Hizbullah, sagte, der Kampf gegen die US-Besatzung werde nicht aufhören, solange sich die Besatzer des Irak nicht vollständig aus dem arabischen Land zurückziehen. Jede Art von Widerstand ist ein natürliches Recht des irakischen Volkes, sagte Abu Ali al-Askari in einer Nachricht auf seiner Twitter-Seite und warnte vor harten Vergeltungsmaßnahmen gegen jeden Angriff des amerikanischen Militärs. Er sagte, das ultimative Ziel des Widerstands des irakischen Volkes sei es, die Besatzungsmächte zu zwingen, das Land zu verlassen, damit das Gesetz des Parlaments umgesetzt werde. Bereits im Januar 2020 verabschiedete das irakische Parlament als Reaktion auf die Ermordung des iranischen Antiterrorgenerals Qasem Soleimani zusammen mit Abu Mahdi al-Muhandis ein Gesetz, das die Ausweisung aller von den USA geführten ausländischen Streitkräfte aus dem arabischen Land forderte. Verräter und Kriminelle sind diejenigen, die die Besatzungstruppen und die Mörder unserer Nation verteidigen, nicht diejenigen, die die Souveränität und das Blut des Volkes verteidigen, sagte al-Askari. Er sagte auch, dass irakische Widerstandskräfte es prinzipiell vermeiden, diplomatische Missionen anzugreifen, sogar die Botschaft des Bösen der USA in Bagdad. Auch ein Mitglied des Politbüros der irakischen Antiterrorgruppe, Asaib Ahlal-Haq, sagte, dass irakische Widerstandsgruppen keine andere Wahl hätten, als sich den USA militärisch zu stellen, und stellte fest, dass der Widerstand bereit sei, auf jeden US-Angriff auf die Volksmobilmachungseinheiten, PMF, zu reagieren. Laut al-Sa'di gaben irakische Widerstandsgruppen der Diplomatie reichlich Gelegenheit, aber die US-Regierung nutzte die Gelegenheit, um zu zögern. Die irakische Regierung muss ihre Rolle in der internationalen Gemeinschaft spielen und die Ausweisung der Amerikaner aus dem Irak fordern, sagte er. Krieg in Afghanistan nicht militärisch gewonnen. USA räumen Misserfolg nach 20-jährigem Abenteuer ein. In einem Eingeständnis der Niederlage in ihrem bisher längsten militärischen Abenteuer sagte die US-Regierung am Donnerstag, der Krieg in Afghanistan sei militärisch nicht gewonnen worden, während es den Vorhang für die 20-jährige Kampagne zieht. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, sagte, US-Präsident Joe Biden habe keine Pläne, den vollständigen Abzug der von den USA angeführten alliierten Streitkräfte aus dem vom Krieg verwüsteten Land kenntlich zu machen. Sie beantwortete Fragen von Reportern bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus und sagte, Biden könnte in Zukunft über Afghanistan in Bezug auf Pläne für das Ende der Mission sprechen. In dieser Hinsicht würde es keinen Zeitpunkt geben, der als Mission erfüllt gekennzeichnet wird, sagte Psaki. Es ist ein 20-jähriger Krieg, der militärisch nicht gewonnen wurde. Diese Äußerungen kamen, nachdem Biden seine Entscheidung verteidigt hatte, US-Truppen aus Afghanistan abzuziehen und bestätigte, dass die US-Militärmission am 31. August vor seiner ursprünglichen Frist vom 11. September enden werde. Ich werde keine weitere Generation von Amerikanern in den Krieg nach Afghanistan schicken, ohne vernünftige Erwartungen an ein unterschiedliches Ergebnis zu haben, sagte der US-Präsident am Donnerstag. Das US-Zentralkommando gab am Dienstag bekannt, dass der Prozess zum Abzug der amerikanischen Streitkräfte aus dem vom Krieg zerrütteten Land zu mehr als 90% abgeschlossen ist. Der Rückzug der USA aus dem Land erfolgt inmitten eines Anstiegs der Gewalt und der Übernahme mehrerer Distrikte im Norden des Landes durch die militante Taliban-Gruppe. Der US-Präsident ist wegen des Rückzugs im Inland kritisiert worden. Er wurde auch von afghanischen Politikern und Menschenrechtsaktivisten beschuldigt, das Land zu einer Zeit zu verlassen, in der die Taliban und ihre Unterstützer den Einsatz erhöht haben. Nach konservativen Schätzungen lokaler und internationaler Menschenrechtsorganisationen wurden während der 20-jährigen US-Invasion in Afghanistan fast 47.600 Zivilisten getötet. Russland: Gesamte humanitäre Hilfe für Syrien muss über die Regierung geliefert werden. Russland hat betont, dass die gesamte humanitäre Hilfe für das vom Krieg verwüstete Syrien über die Zentralregierung in Damaskus geliefert werden sollte und lehnte den sogenannten grenzüberschreitenden Hilfsmechanismus ab. Die Äußerungen wurden von Russlands Sondergesandten für Syrien, Alexander Lavrentiev, gemacht, der die russische Delegation zum 16. internationalen Treffen zum Syrien-Konflikt im Astana-Format leitete, teilte die offizielle syrische Nachrichtenagentur Sana'a am Donnerstag mit. Das Treffen fand kürzlich in der kasachischen Hauptstadt Nur-Sultan statt. Wir lehnen eine Verlängerung des sogenannten überschreitenden Hilfsmechanismus in Syrien ab, sagte er während einer Pressekonferenz nach dem Treffen und betonte, dass alle humanitären Hilfen an den syrischen Staat geliefert werden sollten, um den Wiederaufbauprozess zu unterstützen. Bereits 2014 genehmigte der UN-Sicherheitsrat erstmals grenzüberschreitende Hilfseinsätze in Syrien an 4 Punkten, nämlich Bab al-Hawar zwischen der Türkei und dem Nordwesten Syriens, Bab al-Salam zwischen der Türkei und Nordsyrien, Aramta nahe der jordanischen Grenze und Al-Jarubia an der Nordostgrenze zum Irak. Im vergangenen Juli schränkte der Sicherheitsrat nach dem Widerstand Chinas und Russlands nur den Zugang zu Bab al-Hawar ein. Das Mandat für den Grenzübergang Bab al-Hawar endet am 10. Juli. Moskau hat die grenzüberschreitende Hilfeleistung immer wieder kritisiert und betont, dass humanitäre Hilfe über die Konfliktlinien innerhalb des arabischen Landes hinweg geleistet werden sollte, um die Souveränität der syrischen Regierung über das ganze Land zu stärken. Syrien hat neue Mechanismen und Initiativen eingeführt, um die Bereitstellung humanitärer Hilfe für Bedürftige im ganzen Land zu erleichtern. Auf eine Frage bezüglich der Rolle der US-amerikanischen und türkischen Streitkräfte in Syrien bei der Erhöhung des Leidens der Syrer durch Unterstützung des Terrorismus und Plünderung syrischer Ressourcen, sagte der russische Gesandte am Donnerstag, dass wir die Plünderung der syrischen Ressourcen ablehnen, da sie dem syrischen Volk gehören, fügte Sana'a hinzu. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 32 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 21 Grad, Mashhad 27 Grad, Isfahan 33 Grad, Shiraz 33 Grad und Bandar Abbas 34 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Humayun Chajalian mit dem Titel Sukut, das heißt Ruhe.
دردی بر نیانگیزد نوایی، مباد آن دم که او دل تار و پود نسوزد در هوای آشنایی. بنال ای دل که رنجت شادمانی، بمیر ای دل که مرگت زندگانی.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran!
Mit uns durch den Iran. Namen Gottes, seien Sie begrüßt zu einer neuen Folge aus dem Reisejournal mit uns durch den Iran. Wie Sie vielleicht noch wissen, reisten wir durch die Provinz Kermanschah im Westen Irans. Wir sprachen über Geschichte und geografische Lage der Provinz. In unserem heutigen Programm setzen wir die Besichtigung fort. Die antike und historische Stadt Kermanschah, Hauptstadt der Provinz Kermanschah, birgt zahlreiche weitere Andenken und Erinnerungen an die alte Kultur Irans. Wir widmen uns heute in der Sendung diesen Denkmälern. Kilometer nordöstlich der Stadt Kermanschah sind auf einem Felsen, dem Bistun, in sehr alten Zeiten Reliefs und Muster eingearbeitet worden, meisterhaft und anmutig. Diese Reliefs repräsentieren schönste historische und literarische Andenken Irans. Sie haben stets die Aufmerksamkeit und Bewunderung von Reisenden, Forschern, Reiseberichtautoren, Kunstkennern und Interessenten auf sich gezogen. Gelegentlich haben die Berichte über den Berg und die Reliefs legendäre und märchenhafte Züge angenommen. Den märchenhaften Flair übersehen wir hier kurz und widmen uns den Tatsachen. Die ersten Untersuchungen am Bistunberg wurden 1835 aufgenommen. Zahlreiche Wissenschaftler haben sich der Entdeckung kleinster Geheimnisse an diesem Meisterwerk gewidmet. Das historische Gelände von Bistun steht auf der Liste nationaler Denkmäler Irans. Es ist 5 Kilometer lang und 3 Kilometer breit. Die Werke stammen aus prähistorischer Zeit bis hin zu den islamischen Herrschern. Das Relief des achämenidischen Königs Darius, die Herkules-Statue, das Relief arsakidischer bzw. parthischer Könige, das Gudars-Relief, der Tempel der parthischen Könige, die Ruinen der historischen Stadt der Achämeniden und Parther, die Ruinen sassanidischer Bauwerke, die Schrifttafel von Farhad, dem Bergmann, die Ruinen der sassanidischen Brücke, die Bauwerke der Ilkhane, die Karawanserei der Safaviden, die Bistunbrücke und die Höhle der Jäger sind einige der Werke auf dem Bistun-Gelände. Experten für Kulturerbe Irans sind der Meinung, dass unter den historischen Werken in dieser Region die Bistun-Tafel die größte, bekannteste und angesehenste Tafel ist, die auf der Welt erkundet wurde. 2006 hat die UNESCO das Werk auf die Liste des Weltkulturerbes gesetzt. Die Schrifttafel umfasst den längsten Text, der jemals auf eine Schrifttafel auf einem Berg eingemeißelt wurde. Sie ist nicht nur in Iran, sondern weltweit einzigartig. Der Text ist in 3 Sprachen verfasst: Altpersisch, Elamisch und Babylonisch. Der altpersische Teil umfasst 414 Zeilen in Keilschrift. Über der Tafel sind Reliefs auf einer Fläche von 6 Metern Länge und 3,20 Metern Höhe eingearbeitet. Die Bistun-Tafel erzählt über den 2,5-jährigen Krieg der achämenidischen Könige Darius und seine Kämpfe zur Thronbesteigung. In einer Höhe von 100 Metern vom Boden sind weitere Reliefs im Felsen gemeißelt worden. 13 Gesichter, darunter 9 geschlagene Könige, sind auf ihnen zu sehen. Es handelt sich um Rebellen, die sich gegen die Zentralregierung erhoben haben, von der sie glaubten, sie sei schwach geworden. Über jeden Königskopf stehen sein Name und der Ort der Rebellion in einem kleinen Rahmen. Ein anderes Bauwerk ist ein Treppengelände im oberen Teil des Biston, über das die Steinhauer möglicherweise ihren Arbeitsplatz erreichten. Später schleiften sie die Treppen einfach ab, damit dort kein Zugang mehr möglich ist. Die Bistontafel ist auf Kalkstein gehauen. Um das Werk zu schützen, hat man die Tafel mit einem unbekannten Mittel überzogen, das mit der Zeit heute bräunlich gefärbt ist.
Im zweiten Teil der Sendung stellen wir Ihnen Morvenul Mulk vor, ein Tekje, also ein Gebetsort, der aus der Katscharenzeit erhalten geblieben ist. Das Gebäude befindet sich heute in der Altstadt von Kermanschah. 1320 im Mondkalender wurde es von Hussein Khan Moinoroya gebaut. Dort sollten religiöse Zeremonien stattfinden. 1327 im Mondkalender wurde das Gebäude in der Hitze der Kämpfe um die konstitutionelle Monarchie zerstört und in Brand gesetzt. Nachdem sich die Unruhen gelegt hatten, renovierte Hassan Khan Moinoroya, bekannt als Morvenul Mulk, 1307 das Gebäude. Die Gebetsstätte besteht aus 3 Teilen. Zunächst der Teil, den man Husseinie nennt, dann Zainabie und Abbasie. Das Bauwerk liegt insgesamt 6 Meter tiefer als die Straße. Daher muss man 17 Stufen hinuntersteigen, um ins Innere zu gelangen. Neben der Treppe befindet sich ein kleiner Wasserspeicher. Die Kacheln sind mit Bildern von Abulfaz, Le Bruder und Helfer von Imam Hussein in Kerbala verziert. So wird der Ort respektiert. Wer möchte, vergibt Gaben und sucht nach Erfüllung seiner Wünsche. Der Eingang und das Tor sind ebenfalls mit feinen Kacheln verziert. Husseinie ist ein kleiner Vorhof, um den sich kleine Räume mit Torbögen in 2 Stockwerken gereiht haben. Die Wände sind mit Kacheln überzogen. In den Torbögen zieren Bilder, die auf Kacheln gemalt sind. Die Bilder stellen Trauerzeremonien sowie Bilder von Kalifen und Herrschern in Iran sowie den Thron von Salomon dar. Das Husseinie zieren nicht nur Menschenmuster, sondern auch geometrische Muster. Bei der Renovierung entdeckte man zudem Stuck und Spiegel ein, die scheinbar zuvor verwendet worden waren. Der mittlere Teil des Morvenulmulk, das Seinabir, ist ein überdachter Hof, der ebenfalls von Räumen umgeben ist. Die Räume im oberen Stockwerk sind für Frauen bei Trauerzeremonien vorgesehen. Das Dach besteht aus einer doppelten Kuppel mit einer Fassade aus Metall. Alle Wände und Räume sind mit Kacheln verziert, auf denen 18 Szenen aus dem tragischen Ereignis von Kerbala zu sehen sind. Am oberen Teil der Kuppelwand sind 8 Kachelbilder zu sehen. Sie zeigen die Himmelsfahrt des Propheten, die Opfergabe von Ismail durch Abraham, die Vereitelung der Magie von Magiern des Pharao durch Moses und dergleichen. Das untere Ende schmücken Bilder von Herrschern und mythologischen und historischen Figuren sowie Trauergedichte vom Dichter Muhtashemi Koshani über Ashura. Der Schreiber der Gedichte hat sich im Dach des Zeynabir und Hosseinir verewigt. Mirza Hassan Khan, Khattate Kermanshahi. Die letzte Ruhestätte von Morvenul Mulk, der 1327 im Sonnenkalender verstorben ist, befindet sich in einem kleinen Raum im südostlichen Teil des Zeynabir. Das Abbasir-Gebäude ist eigentlich ein großer Hof im östlichen Teil. Befindet sich ein zweistöckiges Gebäude im südlichen Teil, ein Iwan, der sich auf 2 Ziegelsäulen stützt. Die Wände des Abbasir zieren bunte Kacheln mit Szenen vom Eintreffen von Josef in Kanaan, Thron von Salomon und Bilder von Heiligen, Mausoleum von Imam Ali und Imam Hussein, gegrüßt seien sie. Man sieht auch Bilder religiöser und politischer Persönlichkeiten sowie Staatsmänner aus der Qajarenzeit wie Hassan Khan Morvenul Mulk und Ayatollah Hossein Ha'iri Tabotaboi. Experten für Kulturerbe in Iran meinen, dass die Kacheln zum Teil als Relief und ihre bunten und abwechslungsreichen natürlichen Motiv weltweit einzigartig sind. Das Werk wurde 1.12.1975 als nationales Denkmal registriert. Wir hoffen, Ihnen das Land Iran wieder ein Stück näher gebracht zu haben. Weiteres verlegen wir auf nächste Woche und verabschieden uns vorerst. Auf Wiederhören.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Mahdi Yaghmai mit dem Titel Tamashokon. Auf Deutsch, schau zu.
مرا دیوانه میخواستی، تماشا کن تماشا کن، غمی شاهانه میخواستی، تماشا کن تماشا کن، مرا از خود جدا کردی، ببین با من چه ها کردی، اگر ویرانه میخواستی. تماشا کن تماشا کن، سپردم روزگارم را به دستت، شکستم 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 داد نگاه چین دستت، شکستم شکستم. دلم از چشم تو افتاد، همین پیمانه دستم داد، شکستم شکستم. عجب بزمی عجب شوری، عجب ایشی عجب نوشی، ببین مهمانی از نینه، منو درد فراموشی. برای فتح دستانت چقدر بیهود جنگیدن، تو هم دست رقیبانی، خودت با چشم خود دیدن. سپردم روزگارم را به دستت، شکستم 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 داد نگاه چیر دستت، شکستم شکستم. دلم از چشم تو افتاد، همین پیمانه دستم داد، شکستم شکستم.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Gesunde Familien. Weiterhin guten Empfang.
Verehrte Freunde, wir präsentieren Ihnen einen weiteren Beitrag aus der Reihe Gesunde Familien. Wir haben in den vergangenen Sendungen über Kindererziehung gesprochen, die Zeit der Jugend haben wir durchforscht und den Umgang mit Jugendlichen erläutert. In dieser Sendung wollen wir einen Blick auf die Zeit junger Menschen und auf die Eigenheiten dieser Zeit werfen. Wir hoffen, Ihre Aufmerksamkeit zu finden. Die Zeit junger Menschen ist die beste und die mit Meister Freude verbundene Zeit des Lebens. Jungsein ist eine wertvolle Zeit und einmalige Gelegenheit, um große Schritte zu unternehmen. Die Bedeutung der Zeit des Jungseins und die besondere Position der jungen Leute macht eine nötige Kenntnis der Eltern und Erzieher erforderlich. Wie wir bereits gesagt haben, fällt die Pubertät in die Jugendzeit. In dieser Zeit werden die Jugendlichen von einer Unstabilität betroffen. Sie sind auf der Suche nach ihrer wahren Persönlichkeit und wollen sie unter Beweis stellen. Wenn die Jugendzeit gut überstanden wird, ist für den Einzelnen eine angenehme Zeit des Jungseins zu erwarten. Vom 17. oder 18. bis zum 30. Lebensjahr bezeichnen die Psychologen als die Zeit des Jungseins und der Volljährigkeit. Jungsein ist der Frühling des Lebens. Islamische Gelehrte haben das Jungsein als eine wertvolle göttliche Huld und als großes Kapital der Menschheit vorgestellt. Der Prophet des Islam, Friede sei mit ihm und seiner Familie, sagte: Am jüngsten Tag unternimmt niemand Schritte, ohne auf diese Frage geantwortet zu haben. Erstens, auf welche Art er sein Leben genutzt, und zweitens, wie und auf welchem Weg er seine jungen Jahre verbracht hat. Aus dem Blickwinkel des Islam ist das Jugendsein eine Zeit des Leistungsfähigkeit und des Wirkens und eine besonders passende Gelegenheit, um Nutzen aus dem Leben zu ziehen. Der Prophet des Islam, Friede sei mit ihm und seiner Familie, schätzte die jungen Leute sehr. Und bei verschiedenen Angelegenheiten übertrug er an geeignete und produktive junge Leute wichtige Verpflichtungen. Der Blick des werten Propheten richtete sich neben der Achtung der Persönlichkeit auf die reinen Herzen und aufrichtigen Gefühle der jungen Menschen. Er sagte, dass junge Menschen eine stärkere Tendenz zum Guten haben, weil sie ein empfänglicheres Herz haben. Vom Propheten des Islam, Friede sei mit ihm und seiner Familie, wurde überliefert, der sagte: Gott, der Herrscher, hat mich zum Propheten erwählt, um den Menschen die Botschaft der göttlichen Barmherzigkeit zu bringen und vor einer drohenden Strafe zu warnen. Die Jungen haben meine Worte angenommen und mit mir den Bund der Freundschaft geschlossen. Aber einige der Alten wiesen meine Einladung zurück und rebellierten gegen mich. Die jungen Leute sind das Herz der Gesellschaft. Durch die Funktion dieses Herzens wird der Gemeinschaft frisches Blut in die Lebensadern gepumpt und erfährt so auf diesem Wege Fortschritt und Wachstum. Jungsein ist der höchste Gipfelpunkt des Lebens. In diesem Alter ist es das Blickfeld des Menschen groß und weiträumig. Die Psyche des jungen Menschen ist erfüllt mit Heiterkeit und mit Sinn für Fortschritt. Viele Fragen beschäftigen sein neugieriges Denken. Vielleicht haben sie sich diese Frage gestellt: Wer bin ich? Etliche Male gefragt, gedanklich gestellt, und es ist möglich, dass sie auch eine befriedigende Antwort darauf gefunden haben. Aber das unruhige und unsichere Denken des jungen Menschen lassen ihn nur mühsam eine zufriedenstellende Antwort auf seine Fragen finden. Er bemüht sich eifrig zu wissen, wer er ist. Was ist seine Aufgabe im Leben und welches Verhältnis besteht zwischen ihm und der Welt rings um ihn her? Wenn der junge Mensch seine Persönlichkeit bewusst wird und seine Fähigkeiten und inneren Werte erkennt, fasst er Selbstvertrauen und dies hilft ihm bei seinen seelischen Niederlagen. Es lässt sich also sagen, dass die Selbsterkenntnis eine der Notwendigkeiten in dieser Zeit ist. Herr Dr. Sharafi, ein iranischer Psychologe, sagt: Selbsterkenntnis ist der Anfang des Wachstums und der Entfaltung des jungen Menschen. Wenn ein junger Mensch seine Rolle erkennt, wird die Grundlage des höheren Wachstums in ihm gelegt. Auf diese Weise können wir Zeuge seiner inneren Entfaltung und Begabung werden. Durch die Kenntnis seiner Fähigkeiten gelangt er zu dem Glauben, dass er eine große veränderungsunfähige Persönlichkeit besitzt. Diese Angelegenheit bietet ihm, was das Leben und die Zukunft betrifft, eine hoffnungsvolle Perspektive.
Die Kenntnis des Menschen von sich selbst ist sehr vielseitig. Obwohl die Kontrolle des Menschen über alle seine geistigen Seiten nicht möglich ist, kann er aber wichtige Aspekte seiner Persönlichkeit feststellen. Psychologen halten die Kenntnis der Fähigkeiten und inneren Werte für eine wichtige Angelegenheit. Ebenso zählen die Kenntnis der geistigen Grundbedürfnisse und auch die speziellen Eigenschaften des Wachstums in jeder Stufe des Lebens zu den wichtigen Aspekten der Selbsterkenntnis. Für den jungen Menschen, der im Frühling des Lebens über ein bedeutsames Thema wie Selbsterkenntnis nachsinnt und Anstrengungen auf diesem Wege macht, kann dies ein Anfang zur Vollkommenheit und geistig-denkerischer Entwicklung sein. Andererseits hilft die Selbsterkenntnis dem Menschen, Gott zu erkennen, und ein Mensch mit Gotterkenntnis schafft sich die Basis für seine höhere Weiterentwicklung. Selbsterkenntnis oder Persönlichkeitsfindung hilft den jungen Menschen in Übereinstimmung mit sich selbst. Von Personen, welche ihre Persönlichkeit erkannt haben, lässt sich sagen, dass diese mit sich relativ im Einklang sind. Selbstverständlich führt die Übereinstimmung mit sich selbst zur harmonisierenden Umwelt oder zur Verträglichkeit im Umgang mit anderen Personen. Dies bedeutet, dass der junge Mensch in Verbindung mit der sozialen Umwelt das Maß und die Willkür und die Freiheit anderer und sein Verpflichtungsgebiet leicht richtig erkennt und danach handelt. Von daher wird in der Zeit des Jungseins die Erlangung der Persönlichkeit durch die Selbsterkenntnis ermöglicht. Findet jedoch der Jugendliche oder der junge Mensch seine wahre Persönlichkeit nicht, besteht die Gefahr, in eine Krise oder Verwirrung zu geraten. Während einer solchen Krise haben sehr viele junge Leute das Gefühl, sich fremd zu sein. Sie fühlen sich nutzlos und allein. Manchmal sind sie sogar auf der Suche nach negativen Persönlichkeiten, Persönlichkeiten, die das Gegenteil dessen sind, was ihnen von Seiten der Eltern und Erzieher hin diesbezüglich vorgestellt wurde. Deshalb lässt sich meist unsoziales und unverträgliches Verhalten der jungen Menschen auf solche Krisen zurückführen. Verantwortungslosigkeit, Enttäuschung und Teilnahmslosigkeit sind unter anderem die Folgen dieser Krisen. Was den überwiegenden Mangel an Persönlichkeit der jungen Menschen betrifft, lässt sich auf ihre sinnlosen Interessen hinweisen. Wenn der junge Mensch seine wirksame Rolle nicht kennt, spürt er eine innere Leere. Aus diesem Grunde wendet er sich Dingen zu, die einfach sind, bequem erreichbar und sein Interesse anregen, und so widmet er einen großen Teil seiner Zeit und Energie diesen Beschäftigungen. Unter diesen Umständen sucht der junge Mensch seine Persönlichkeit in oberflächlichen und augenscheinlichen Angelegenheiten. Beispielsweise kann es sein, dass eine minder wichtige Sache wie Art der Kleidung oder Schuhe oder die Frisur der Haare das ganze Leben und Denken eines jungen Menschen füllt. Deswegen sieht sich der junge Mensch durch Wegfall dieser einzelnen Verhaltensweisen als minderwertiges und unfähiges Wesen an. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine klare Persönlichkeit dem jungen Menschen ein tiefgründiges und wertvolles Gefühl gibt, in jeder Situation Würde zu empfinden. In unserem nächsten Programm werden wir, liebe Freunde, so Gott will, mehr über dieses Thema bringen und das, was der Persönlichkeitsbildung junger Menschen dient, erläutern.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you.